Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Die Predigt heute habe ich geschrieben unter der Überschrift der Bote Gottes und sein Auftrag, Jesaja 42. In vier Liedern wird ja im Jesaja-Buch der auserwählte Gottesknecht vorgestellt. Er soll Gottes Heilsplan in dieser Welt zum Ziel bringen. Vom Geist Gottes bevollmächtigt wird er handeln. Er schafft Heilung und Glauben. Er nimmt Leiden auf sich und stirbt für die Schuld anderer. Er bringt eine neue Gerechtigkeit und sammelt ein Gottesvolk auf Erden. Wer ist dieser auserwählte Gottesknecht? Darüber haben die Ausleger sich den Kopf zerbrochen. Ist es das Volk Israel? Ist es ein einzelner Mensch? Seit der ersten Jüngergemeinde war es für die Christen klar. Der auserwählte, vollkommene Knecht Gottes ist Jesus Christus. Er entspricht der Beschreibung. Im Wirken seines Geistes erkennen wir den Gottesknecht wieder. Weder marktschreierische Reklame noch raffinierte Propaganda sind bei ihm zu finden. Still und ohne Aufhebens zu machen, so lädt er ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In dieser stillen Weise will er auch durch die Seinen wirken. Ob das wohl erkennbar wird? Ob das wohl heute Morgen erkennbar wird, dass er an uns, an dir und an mir wirken will, dich ansprechen will, zu dir reden will? Ein erster Gedanke: Gott, der Schöpfer des Universums. Vers 5, 8 bis 9. Gott, der Herr, hat den Himmel geschaffen und ihn wie ein Zeltdach ausgespannt. Die Erde in ihrer ganzen Weite hat er gebildet. Die Pflanzen ließ er hervorsprießen und den Menschen hat er Leben und Atem gegeben. Und nun sagt er zu seinem Boten, jetzt Vers 8, ich heiße Herr und bin es auch. Die Ehre, die mir zusteht, lasse ich mir nicht rauben. Ich dulde nicht, dass Götterfiguren für meine Taten gerühmt werden. Ihr könnt sehen, dass meine Vorhersagen eingetroffen sind. Und nun kündige ich etwas Neues an. Ich sage euch, was geschehen wird, ehe man das Geringste davon erkennt. Es wird hier in diesem Text ganz klar gesagt, dass wir kein Zufallsprodukt sind, dass wir nicht irgendwie aus einem Urknall hervorgekrochen sind, sondern dass Gott, der Herr, dies alles erschaffen hat. Und wir lesen es ja im Schöpfungsbericht 1. Mose 1, wie es immer wieder lautet, denn es war gut, es war sehr gut. Gott hat wirklich alles gut gemacht. Ein Teil passt ins andere und schauen wir hinein in die Natur, wie ist doch alles wunderbar geregelt und oft unbeschreiblich schön. Gisbert Greshage schreibt in einem Artikel über die blühende Wüste. Vor einiger Zeit habe ich zum ersten Mal blühende Wüste erlebt. Die kleine Wüste Juda, dieses sonst so vegetationsarme, unter der unbarmherzigen Sonne ausgedörrte und lebensfeindliche Einöde, war übersät mit weißen Gänseblümchen, gelben Wüstenlöwenzahn und Pflanzen mit hellroten und purpuren Blüten, deren Namen ich nicht genau kenne. Obwohl der staubige und scheinbar unfruchtbare Wüstenboden noch überall durchschien, gaben ihm die Blüten durch ihre äußerst intensiven Farben und ihre anmutige Fülle ein völlig anderes Aussehen und veränderten so den Charakter der Wüste gänzlich. Obwohl der staubige, ja scheinbar unfruchtbare Wüstenboden immer noch da war, war es wunderbar gewesen. Die Wüste war, wie ich hörte, nur für 2 bis 3 Wochen zum Paradies geworden. Schon vorher war ich öfter zu Fuß durch die Wüste Juda von Jerusalem nach Jericho oder umgekehrt gegangen. Aber noch niemals in einer so heiteren und unbeschwerten Atmosphäre wie damals. Ich summte vor mich den Liedvers: Es jauchzet die Wüste, der Jubel füllt das Einödland, die Steppe steht in Blüte da, wenn der Herr im Licht erscheint. Gibt es ein schöneres Bild für die verheißene Vollendung der Welt als eine mit Blüten übersäte Wüste? Oder schauen wir hinein in unseren Körper. Wie hat Gott doch alles wunderbar gemacht? Was für komplizierte chemischen Vorgänge sind nötig, dass Leben überhaupt funktioniert? Mensch und Natur, ein Wunderwerk der Schöpfung. Was beklagenswert wäre, ist in der Natur, das haben wir produziert, das haben wir fabriziert. Immer wieder pfuscht der Mensch in diese gute Schöpfung Gottes ein, möchte selbst Gott sein. In unserem Text steht aber auch etwas von Ehre. Gott gebührt die Ehre. Er möchte auch den Dank von seinen Geschöpfen haben. Ich frage Sie, wie oft danken wir Gott im Alltag über all die guten Gaben, die wir bekommen haben? Haben wir es nicht gut? Besonders wir hier in Mitteleuropa unverdient gut? Wenn wir hinüberschauen in all die anderen Kontinente, lassen Sie es uns nicht vergessen und den Dank Gott gegenüber einlösen. Und nun lässt Gott uns in diesem Text noch sagen, dass er es nicht duldet, dass Götterfiguren für seine Taten gerühmt werden. Oft finden wir ja auch solche Götterfiguren auch in unserem täglichen Leben und wir denken uns gar nichts dabei. Das kann das Lesen von Horoskopen sein oder irgendwelche anderen Glücksbringer. Ich hatte einmal von einem Patienten, es war im Dezember 1999, etwas geschenkt bekommen. Er meinte es sehr, sehr gut, aber ein Schornsteinfeger mit Hufeisen, neben ihm ein Schwein mit 4-blättrigem Kleeblatt in der Schnauze, sitzend auf einem Fliegenpilz und darunter die Zahl 2000. Ja, es sollte symbolisieren, ich wünsche dir viel Glück im neuen Jahrtausend. Es kann solch eine Götterfigur werden. Was interpretiere ich da hinein? Meine Lieben, ich brauche keinen Fliegenpilz und kein Schwein und keinen Schornsteinfeger. Ich möchte es mit Psalm 121, Vers 2 sagen, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Darauf möchte ich mich stützen und mich verlassen, auch in der vor uns liegenden Zeit. Und das Schöne ist aber, dass Gott uns ja nicht so einfach herumwursteln lässt, so nach dem Motto, ich habe euch erschaffen und jetzt seid ihr mir egal. Nein, Gott liegt so viel an uns, dass er jemanden in diese unsere Welt gesandt hat. Das ist der zweite Punkt. Der Bote Gottes ist Jesus Christus. Der Herr spricht, seht, hier ist mein Bote, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkündigen. Aber er schreit es nicht heraus. Er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar sagt er allen, was war und richtig ist. Er selbst wird nie müde, nie verliert er seinen Mut, bis er auf der ganzen Erde für Recht gesorgt hat. Schon lange warten die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten auf seine Weisung. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in diese unsere Welt gesandt. Er lebte unter den Menschen als Mensch, aber eben ohne Sünde. Und wenn wir die Berichte der Evangelisten entlang gehen, sehen wir, wie Jesus es uns vorgelebt hat, wie er das Recht Gottes verkündet hat. Es hat damals ja ganz klein in der Krippe von Bethlehem angefangen und heute wird in der ganzen Welt durch Jesu Boten Gottes Recht und Gottes Willen verkündet. Was für ein prophetisches Wort hier im Buch Jesaja, das sich erfüllt hat und immer noch weiter erfüllt. Hier heißt es noch, dass diese Botschaft von Jesus nicht laut herausgeschrien wird, nicht ja öffentlich proklamiert wird. Man hat ja im Mittelalter versucht, die Leute per Gesetz zu christianisieren, aber das war immer nur äußerlich. Wie ihr Herz aussah, das konnte niemand von außen bestimmen. Und das ist heute noch genauso. Gottes Botschaft kann nur leise und in Schlichtheit verkündet werden. Das Entscheidende, das Lebensentscheidende trifft jeder Einzelne für sich ganz persönlich. Nehme ich die Botschaft Gottes an? Nehme ich den Boten Gottes an? Nehme ich Jesus Christus an? Das ist die stille Botschaft, die jedem Einzelnen von uns auch heute Morgen gilt. Und dieses geknickte Rohr und den klimmenden Docht, das ja auch als Wochenspruch für diese Woche gilt, das heißt für mich, bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Ist dein Glaube im Moment noch so klein? Bist du im Moment vielleicht total geknickt? Gott lässt dich in seinem Sohn Jesus Christus nicht allein. Er ist besonders für dich da. Da ist Hoffnung für alle Hoffnungslosen. Da ist Licht für alle Blinden. Jesus nimmt sich besonders der Bedürftigen und Schwachen an. Das war damals vor 2000 Jahren so gewesen und das ist heute noch genauso. In dem folgenden Text aus Matthäus 9, Vers 11 bis 13 spüren wir ein Stück, worauf es Jesus ankommt und dass er wirklich allen unbeirrbar sagt, worauf es ankommt. Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchem Gesindel ab? Empörten sich die Pharisäer. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und er fügte hinzu, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Meine Aufgabe ist es, Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die ihn schon kennen. Genau heißt es, die meinen, ihn zu kennen. Und dann steht noch in unserem Text, dass der Bote Gottes auf der ganzen Erde für Recht sorgen wird. Dass Gericht gehalten wird und dass sich niemand herausreden kann, er hätte nichts gewusst. Und dann heißt es, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in der Gerechtigkeit herrscht. Aber das Entscheidende ist doch, warum hat Gott Jesus Christus auf diese unsere Welt gesandt? Gott hat diese Welt erschaffen und sie war gut. Und der Mensch, sie und ich, haben uns vom Schöpfer entfernt, wollten alleine bestimmen, was gut und was böse ist. Das ist ja auch der Geist unserer Zeit. Ich mache, was ich will, da kann mir keiner dazwischenreden. Deshalb sandte Gott seinen Boten, seinen Knecht, seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist das Dritte, der Auftrag Jesu. Ich, der Herr, habe dich berufen, meine gerechten Pläne auszuführen. Ich fasse dich an der Hand und helfe dir. Ich beschütze dich. Du wirst den Völkern zeigen, was ich von ihnen will. Ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Den Blinden sollst du das Augenlicht geben und die Gefangenen aus ihren Zellen holen. Alle, die in Finsternis sitzen, sollst du aus der Gefangenschaft befreien. Der Auftrag Jesu, so zu leben, wie ich eigentlich leben sollte. Immer in der Verbindung mit dem Vater zu stehen, immer den Willen des Vaters tun, ohne Sünde und ohne Schuld. Und dann geschah es. Der Sündlose wurde dem Menschen übergeben und er wurde ans Kreuz geschlagen. Das war der Auftrag des Vaters an Jesus. Und es fiel Jesus nicht leicht, diesen bitteren Kelch zu trinken, die ganze Strafe dieser Welt auf sich zu nehmen. Und wir wissen ja, wie Jesus im Garten Gethsemane ringt. Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und dann lässt er sich ans Kreuz schlagen und durchleidet die Gottesferne. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabbatani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott, der Vater, wurde versöhnt durch den Sohn. Aber das Schöne ist ja, dass Gott seinen Sohn nicht im Tod gelassen hat. Am dritten Tag hat er ihn von den Toten auferweckt. Jesus lebt. Und er hat damals seinen Jüngern ganz genaue Anweisungen gegeben, wie seine Botschaft, wie sein Auftrag weiter in diese Welt getragen wird, sodass auch, wie es hier heißt, die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten seine Botschaft erfahren. Matthäus 28, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an der Ende der Welt. Die Botschaft lautet Freiheit für alle Menschen, weil Jesus durch seinen Tod stellvertretend für dich und für mich gestorben ist, hat er Frieden gemacht mit Gott, dem Vater. Er möchte uns dieses neue Leben schenken. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und dann ist Jesus eigentlich umsonst gestorben. Aber Jesus möchte uns diese Freiheit schenken. Wie ein Verurteilter, der freigesprochen wurde, so dürfen wir frei sein. Jesus möchte uns von Schuld und Sünde befreien. Er möchte uns loslösen von dem, was uns bedrückt, was uns niederdrückt und zu schaffen macht. Im Text steht noch, den Blinden sollst du das Augenlicht geben und die Gefangenen aus ihren Zellen holen. Alle, die in Finsternis sitzen, sollst du aus ihrer Gefangenschaft befreien. Es ist schon schlimm, blind zu sein und nichts zu sehen. Da merkt man erst, wie viele Dinge für den Sehenden ja selbstverständlich sind. Bei den Blinden noch lange nicht. Sie haben es vielleicht noch im Ohr, wie Schwester Sieglinde den Text gelesen hat, wo Saulus zum Paulus geworden ist. Gott hat ihn erst einmal blind gemacht und dann wieder sehend gemacht, großartig. Es ist schon schlimm, durch diese Welt zu gehen und eben nicht den Durchblick zu haben, mich alleine mit all den Problemen unserer Zeit abzurackern. Jesus möchte uns helfen, ganz konkret, in Krankheitsnöten, in Schuldproblemen. Er möchte es doch so gern in meinem Leben Licht machen. Und da, wo ich gefangen bin, in mir selbst oder anders, will Jesus mich befreien. Er möchte mich aus dieser Knechtschaft herausführen in die wunderbare Gotteskindschaft hinein. Darum kam Jesus auf diese unsere Welt, damit Sie und ich Kinder Gottes werden können. Wie das geht? Eigentlich ganz einfach, viel zu einfach. Johannes 1, Vers 12 sagt es, die ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Jesus Christus aufnehmen. Das heißt beten, alleine oder mit jemandem zusammen zu beten. Herr Jesus, komm du in mein Leben herein. Ich möchte ab jetzt nur noch auf dich hören, deinen Willen tun. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast und Frieden zwischen mir und dem Vater gemacht hast. Danke, dass du in mir lebst. Kind zu sein, Kind Gottes zu sein, geht wirklich so einfach. Das ist der Auftrag Gottes an Jesus, seine Menschen als Kinder Gottes heimzuholen. Gott will sich in seinem Sohn Jesus Christus finden lassen. Entscheidend ist, ob wir ihn wirklich suchen, ob wir ihn von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eures Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.